Ich freue mich, Christoph Schmid auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Christoph setzt sich für eine nachhaltige digitale Welt ein. Er ist bei der Digitalen Gesellschaft Fachbereichsleiter und arbeitet an inhaltlichen Programmen mit wie der Organisationsentwicklung und unterstützt auch die ehrenamtlichen Fachbereiche. Und zudem hat er auch am Ratgeber Nachhaltigkeit zünftig mitgearbeitet. Sein Vortrag heute dreht sich um die Plattformregulierung in der Schweiz. Und was er dazu zu sagen hat, das sagt er am besten gleich selbst. Herzlich willkommen, Christoph, und einen herzlichen Applaus für Christoph.
Dankeschön für die Einführung und auch danke auch von meiner Seite fürs Kommen, fürs Interesse für diese Präsentation. Ich hoffe, ihr habt wie ich bis jetzt einen spannenden und intensiven Kongress erlebt. Es geht auf die Schlussgerade. Zweitletzte Präsentation. Als ich im Dezember zusammen mit anderen diese Eingabe vorbereitet habe, war die Vorstellung, die Annahme, okay, diese Plattformregulierung, diese Vernehmlassung wird bis 1. März draußen sein und wir werden diese Vernehmlassung vorstellen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder sonst sage ich es euch jetzt, nein, die ist noch nicht draußen. Es gab in der Zwischenzeit einiges an Bewegung oder eben auch nicht. Und von dem her werde ich euch heute nicht den Inhalt dieser Vernehmlassung präsentieren können, schlichtweg, weil ich ihn nicht kenne. Von dem her werde ich eher eine Art Übersichtspräsentation geben mit dem Zielpublikum Interessierte am aktuellen Stand. Großartige Neuigkeiten werde ich offensichtlich nicht präsentieren können. Okay? Mit dieser Erwartungshaltung gesetzt, fangen wir an, starten wir mit der Übersicht zur Präsentation. Ich möchte anfangen mit, was sind Kommunikationsplattformen? Ich versuche eine Definition. Sind Probleme damit vorhanden? Brauchen wir überhaupt eine Regulierung? Eine Übersicht zur Chronologie, was ist bis jetzt passiert? Was sind die Bedürfnisse, auch vor allem aus der Sicht der Zivilgesellschaft? Was sind unsere Forderungen? Und dann vielleicht auch noch einen kleinen Ausblick, wie könnte es weitergehen? Fangen wir an mit, was sind Kommunikationsplattformen? Die meisten von euch oder einige von euch haben vielleicht auf dem Weg hierher eine Ankündigung gehört, Your next connection to Winterthur will depart from Platform 25. Das könnte natürlich jetzt sein, dass das eine anglizierte Version von Plauderecken bei der SBB sind. Schöne Idee, nein, ist es natürlich nicht. Oder nicht der Sinn hier in diesem Kontext. Es gab einen Auftrag nach einigen Diskussionen, politischen Diskussionen, einen Auftrag vom Bundesrat im April 2023 an das BAKOM und das war der Auftrag zur Ausarbeitung einer Vernehmlassungsvorlage für die Regulierung zu Kommunikationsplattformen. Und der folgende Wortlaut: Die Schweizer Bevölkerung soll gegenüber Kommunikationsplattformen wie zum Beispiel Google, Facebook, YouTube oder Twitter mehr Rechte erhalten und von diesen Transparenz einfordern können. Okay, das ist schon irgendwie etwas Handhabbares. Wir sehen, der Kommunikationsplattformbegriff ist relativ weit gefasst. YouTube, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ist eher ein Video-Teilprogramm, kann man sehen, aber direkte Kommunikation, vielleicht in den Kommentaren darunter, aber ist nicht wirklich eine Kommunikation von Person zu Person im näheren Sinne. Ein weiteres, nicht direkt Problem, aber ein weiteres, was ins Auge sticht, ist der Name Twitter. Existiert offensichtlich nicht mehr als diese sein Gesetz, aber offensichtlich mit einer gewissen zeitlichen Distanz ändert sich sehr viel in diesem Gebiet und man muss das ständig wieder anpassen. Was auch angepasst wurde, ist noch zusätzlich den Begriff Suchmaschinen in den Auftrag aufzunehmen. Das heißt, auch die Regulation der Suchmaschinen ist jetzt in diesem Auftrag zumindest enthalten. Suchmaschinen hat jetzt nicht direkt etwas mit Kommunikation, wieder in dem Sinn von Mensch zu Mensch zu tun, aber ich möchte trotzdem eine kleine Umfrage im Publikum starten. Wer hat in der letzten Woche jetzt so eine Suchmaschine eingesetzt zur Informationsbeschaffung? Offensichtlich. Die Antwort war voraussehbar. Ich kann rapportieren, ich bin wahrscheinlich der Einzige im Stream, für die Leute, die den Stream schauen, praktisch 100%. Innerhalb der letzten, sagen wir mal, 20 Jahren hat sich das durchgesetzt. Anfangs gab es vielleicht ganz ähnliche Diskussionspunkte, wie jetzt auch wieder bei neueren Methoden, neueren Tools. Und inzwischen ist das Alltag geworden. Es wird ständig und überall besucht. Vielleicht als Anschlussfrage, die interessantere Frage ist, wie im gleichen Stil wie vorher, wer hat in der letzten Woche ein Chatbot zur Informationsbeschaffung, sei es beruflich, sei es privat, eingesetzt? Ihr könnt relativ frei sein. Ja, okay, gut. Wieder als Reportierung in den Stream. Ich würde so abgeschätzt, um die 80% hätte ich jetzt gesehen. Das ist noch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Offensichtlich, Chatbots sind wieder nicht ein direkter Kommunikationsmittel und wurden in diesem Kongress auch schon sehr breit und vielfältig abgedeckt mit unter dem Stichwort KI oder ADMS. Trotzdem ist es ein Beispiel, um zu zeigen, die Chatbots sind vor ein paar Jahren in die breite Öffentlichkeit gekommen und haben jetzt innerhalb sehr kurzer Zeit eine relativ große Akzeptanz, ist vielleicht ein falsches Wort, eine Anwendung gefunden. Und das zeigt natürlich jetzt auch die Limiten bei der Geschwindigkeit des Gesetzgebungsprozesses. Die technologische Entwicklung und auch deren Anwendung galoppiert voran und die Gesetzesgebung ist teils gezwungenermaßen, teils auch einfach historisch ein eher langsamer Prozess, was auch seine Vorteile hat, weil man reguliert auf einer stabileren Basis. Aber es sind natürlich auch gewisse Schwierigkeiten, sich dann irgendwie festzulegen, weil das Ziel, das man sich vor 2 Jahren gesetzt hat, schon wieder weg ist, schon wieder verschwunden ist. Es gibt andere Varianten zur Gesetzgebung. Ich weiß nicht, wenn ich mich da mal in einer Pantomime versuche, könnte man es irgendwie... Ich weiß nicht, wer es erkannt hat, aber ja, wahrscheinlich doch. Es geht schneller. Unter dem Begriff Executive Orders kann man Gesetze schneller machen. Ob es dann unbedingt besser ist auf lange Frist, wird sich zeigen oder darf bezweifelt werden. Gut, ein kleiner Rückblick bei der Kommunikation. Einige von den Dinosauriern im Raum werden vielleicht dieses Logo noch erkennen. Es gab mal vor langer Zeit einen Betrieb, das hieß die Schweizerische Post, Telefon- und Telegrafenbetriebe, wurde so ungefähr mit der Gründung der Schweiz gleichzeitig gegründet auch und die deckte als staatlicher Dienstleister für eine lange Zeit praktisch sämtliche nicht mündlichen Kommunikationen ab, also Briefe, Telefon ab einer gewissen Zeit und Telegraph, was jetzt natürlich niemand mehr kennt. Das war so ungefähr die Möglichkeiten, die man lange Zeit hatte, um von über eine größere Distanz mit jemand anderem zu kommunizieren. Es war damals ein staatliches Monopol, der einzige Anbieter, der zugelassen war. Das war für eine lange Zeit ja, ist jetzt schwierig abzuschätzen, aber nicht wirklich ein Problem für viele Leute. Es war eher die Zuverlässigkeit, dass die Briefe auch wirklich ankamen zur richtigen Zeit. Das war für die meisten Leute wahrscheinlich wichtiger und es hat sich eine relativ gute Reputation, sage ich mal, entwickelt. Dann ungefähr kurz vor Beginn der Jahrtausendwende wurde auch technische Entwicklung, wurde dieser Betrieb aufgespalten. Zum Beispiel die Swisscom ist daraus entstanden und andere Betriebe und offensichtlich Telegrafen gibt es nicht mehr. Von dem her ist dieser Teil nicht mehr existent. Wieso ich da das so extensiv präsentiere, ist, dass auch gewisse Teile des existierenden Gesetze immer noch so ein bisschen aus dieser Zeit stammen und auch die ganze Denkweise auch noch auf diesen damaligen Schemas und damaligen Strukturen beruht. Einfach nur das, um im Hinterkopf zu behalten. Inzwischen erfolgt unsere praktisch sämtliche Kommunikation über Distanz, erfolgt über das Netz. Und wir haben inzwischen mehr die Qual als die Wahl, die verschiedenen Mittel, Tools, Anbieters überhaupt Schritt zu halten, okay, was brauche ich? Und dann auch als Empfänger, wenn man sich da mal auf X von diesen Versionen abonniert hat, dann auch überhaupt die Informationen, die da ständig reinfließen, den Überblick zu behalten. Ich weiß nicht, wenn Sie, wie ich, ab und zu in Kontakt sind mit Jugendlichen, Kindern, und dann irgendwie, was weiß ich, etwas von ihnen möchten, kommt dann ab und zu die Rückmeldung, oh, keine Zeit, unmöglich, bin nicht verfügbar. Und dann kommt dann die Frage, okay, aber du bist jetzt ja irgendwie seit Stunden da irgendwie so ungefähr in dieser Position, was machst du da? Und wenn man dann irgendwie fragt, okay, es gibt da ja so schöne Apps oder teilweise auch im OS integriert, Statistiken von der Nutzung, kannst du mir das mal zeigen? Wow, okay, 5 Stunden heute auf X was. Kennt man, okay, die Zeit ist die Währung, die diese Plattformen benutzen. Das ist auch ganz hilfreich für Erwachsene, ab und zu mal das einen Blick darauf zu werfen. Das sagt auch, okay, die Rückmeldung oder die Begründung dafür ist offensichtlich, die meisten von diesen Plattformen sind werbefinanziert und die Aufmerksamkeit ist das, was sie maximieren möchten. Und wie Sie sicher auch alle wisst, sie sind ziemlich gut. Es ist ein extremer Selektionsprozess. Die Tools, die wir immer noch benutzen, die sind genau die, die sehr gut sind, in unsere Aufmerksamkeit zu anzuziehen und uns nicht mehr loszulassen. Und von dem her sind wir da alle ein bisschen nicht gefangen, aber ja, okay. Gut, das ist eigentlich alles bekannt. Nur als kleine Einführung gibt es auch problematische Aspekte über diesen Zeitfresser-Aspekt hinaus. Man kann sagen, okay, alles gut, das ist die moderne Art, wie wir jetzt kommunizieren, ist frei, zugänglich für alle, kein Problem. Das bisschen Werbung, das klicken wir weg oder das ignorieren wir, nicht so schlimm. Ich möchte da vielleicht ein paar kleine Aspekte herauspicken. Ich denke, das ist auch noch allen in guter Erinnerung. 2021 im Nachgang an eine Wahl in einem großen Land, gleich über den Teich. Ein frisch demokratisch abgewählter Präsident wurde nach Ereignissen, die euch sicher auch noch alle in bester Erinnerung sind, von einer Kommunikationsplattform gestrichen. Okay, blockiert. Man kann sich jetzt darüber fragen, war das rechtens oder war das gut so? Wahrscheinlich viele von uns, wenn sie auch an den Knöpfen gesessen hätten, hatten vielleicht das Gleiche gemacht und man kann jetzt argumentieren, okay, es gab da so Bestimmungen, das war alles gut und recht und ja, so rein von den persönlichen oder politischen Ansichten her kann man da als geteilter Meinung sein, ob das gut war oder nicht. Auf einer rein prinzipiellen Ebene ist das im Prinzip ein politischer Amtsträger, der da von einer privaten Organisation von der Kommunikation mit seiner Wählerschaft, mit seiner Untergebenen, ist das falsche Wort, gekappt wurde. Und das stellt dann schon ein bisschen Fragen, ist das das, was wir wollen? Oder ist das, was so sollte es sein? Inzwischen hat sich einiges geändert. Twitter gibt es nicht, wie schon erwähnt. Besitzverhältnisse, neue Namen. Vielleicht nicht unbedingt besser geworden, aber es gibt es nicht mehr unter diesem Namen. Was sich nicht geändert hat, der Name des aktuellen Präsidenten. Und vielleicht noch eine Bemerkung oder ein Hinweis ist, dreimal raten, was die aktuelle Schweizer Bundespräsidentin als Plattform Ende des letzten Jahres angekündigt hat, was sie gewählt hat, um mit den, wieder nicht die Untertanen, mit ihren Wählern oder, was ist der Name, keine Ahnung, mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Gut, das ist ein Teil privatisches Aspekt. Gehen wir zum nächsten, wieder ein politischer Aspekt. Haben vielleicht auch einige von euch mitbekommen. Rumänien ist ein osteuropäisches Land, in der EU, NATO-Mitglied. Ist vielleicht nicht unbedingt ein wirtschaftliches oder politisches Schwergewicht, aber trotzdem ist eine etablierte Demokratie und hat demzufolge regelmäßig Wahlen. Es gab der damalige, und ich glaube es ist immer noch der jetzige Präsident, hat durch Amtszeitbeschränkung musste er ersetzt werden. Es gab dann Vorwahlkampf offensichtlich und es gab dann Wahlbefragungen zur Wahlabsichten. Das ist, was diese Grafik anzeigt. Das sind die einzelnen Punkte, sind dann jeweils an bestimmten Zeitpunkten Befragungsresultate. Also man hat die einfach Tausende von Leuten gefragt, okay, welchen Kandidaten würdet ihr wählen? Und die Linien sind dann quasi so Curve-Fitting, also einfach die ungefähre Linie über die Zeitentwicklung, die da die jeweiligen Kandidaten als Anteil gehabt hätten in einer Voraussicht, also eine, nicht die Wahlergebnisse, sondern die Befragungsergebnisse. Das sieht alles ja, mehr oder weniger normal oder gut aus. Kandidaten gewinnen, andere Kandidaten verlieren an Wählergunst. Was ein bisschen auffällt oder was sehr auffällig ist, ist diese Linie hier. Die fängt relativ spät an und steigt nachher extrem rasch, extrem steil an. Es ist ein unabhängiger Kandidat, war vorher nicht wirklich bekannt, offensichtlich bei den ersten Befragungen war sehr tief und plötzlich innerhalb kurzer Zeit explodiert und er hat dann auch die erste Vorwahl in der Tat gewonnen. Also es war der Gewinner, hat 20 irgendwas Prozent und es wäre dann zu einem zweiten Wahlgang gekommen, wo dann die zwei höchsten Wählerstimmen hätten dann das ausmachen müssen. Diese Wahl wurde dann annulliert, weil die Leute haben entdeckt, okay, irgendwas ist da faul. Es kann nicht sein, dass innerhalb so kurzer Zeit ein Kandidat so viel an Zustimmung gewinnt. Es wurde dann auch klar, dass es eine ganze Reihe von bisher inaktiven TikTok-Accounts, die haben diesen Kandidaten massiv gepusht. Und es wurde dann auch gewisse Spekulationen oder auch Evidenzen zu einer Russland-Nähe von beiden, den TikTok-Accounts und auch den Kandidaten, wurden gezeigt. Das heißt, wir haben hier eine demokratische Wahl annulliert oder gestoppt. Das ist immer noch weiterlaufend. Also ich glaube, in den letzten Tagen gab es eine Meldung, dass der eine Kandidat dann wieder jetzt verhaftet wurde und es ist eine intensive Diskussion ist vielleicht auch schon das falsche Wort, ist eine wirkliche Destabilisierung eines vorher halbwegs stabilen politischen Systems, das jetzt noch im Gange ist. Die große Diskussion, Meinungsfreiheit versus Zensur, soll man jetzt da eingreifen, soll man nicht? Okay, das ist die Frage. Gut, ein Beispiel, vielleicht etwas näher an die Schweiz, als letztes. Haben Sie vielleicht auch einige von euch mitbekommen. Eine Schweizer Politikerin, und ich versuche jetzt hier ein bisschen zu anonymisieren, natürlich wird das nicht möglich sein im Ganzen, aber man möchte nicht weiter befeuern, was dann passiert ist. Sie hat in einem Zeitungsartikel die Regulierung der Schweizer oder der sozialen Medien verlangt. Ich habe diese Zeitung nicht abonniert, von dem her kann ich das nicht eins zu eins wiedergeben, aber es stand so irgendetwas Ähnliches wie Plattformen wie X, Facebook und TikTok seien eine Gefahr für die Demokratie und die müssen auch gesperrt werden können. Das ist eine Aussage, die scheint jetzt nicht extrem polarisierend zu sein. Trotzdem, was passiert ist, was bekannt ist unter dem Namen Shitstorm. Diese Politikerin wurde dann einfach bombardiert auf allen möglichen Kanälen in einem extrem massiven Ausmaß und dann auch natürlich Beleidigungen und alles Mögliche. Gut, als Politikerin ist man natürlich exponiert. Man versucht das natürlich auch einen großen Teil, dass man mit der Bevölkerung in Kontakt ist, im Austausch ist und sich dann auch vielleicht irgendwie Positionen publiziert, die dann irgendwie eine Reaktion auslösen. In dem Fall kann es natürlich dann schon sein, dass es ein bisschen sehr weit geht. Es führt zu einer völligen Blockade der Kommunikationsmittel. Ich hoffe jetzt mal und ich nehme an, dass es in dem Fall noch einen parallel geheimen Kanal gibt. Aber wenn man sich das natürlich nicht so vorsieht, wenn man sich seine Second Authentification über E-Mail, über SMS, für irgendwelche Bank- oder Finanztransaktionen macht und man bekommt dann innerhalb von Stunden Tausende von Nachrichten, okay, game over, man wird diesen Code nie finden in der Liste, die da ständig reinprasselt. Wenn, die Kita von den Kindern anruft, das Kind sei krank und man muss es abholen, wenn man auch wieder hunderte von Anrufen pro Minute, es ist übertrieben, aber trotzdem einfach eine Riesenzahl von Anrufen ständig bekommt, keine Chance, man wird den Anruf verpassen. Von dem her ist es da offensichtlich, dass da auch auf relativ persönlicher Basis ein Eingriff gibt, der einen Zusammenhang hat mit diesen Kommunikationsplattformen. Und auch wenn der Shitstorm mal vorbei ist, was er dann meistens tut, ist immer noch ein potenzieller Schaden für den Ruf der Person oder dann vor allem natürlich auch für Marken, für Organisationen, für Firmen, der dann möglicherweise hängen bleibt. Gut, das waren jetzt mal so drei, wahrscheinlich nicht unbedingt sehr neue, aber sehr plakative Beispiele. Als Fazit für die problematischen Aspekte der Plattformregulierung. Die allermeisten sind finanziert durch personalisierte Werbung. Das heißt, es gibt den bekannten Kampf um Aufmerksamkeit, auch assoziiert mit Überwachung. Man muss möglichst viel personalisierte Informationen von seinen nicht Kunden eben, sondern seinen Target-Personen finden, um das möglichst effizient zu machen oder erfolgreich zu machen. Wir haben dann auch die Problematik mit der algorithmischen Steuerung, das heißt, auch die persönlichen Nachrichten über diese Kanäle werden dann gesteuert und das ist offensichtlich mit Risiken für die Meinungsvielfalt und auch die demokratischen Debatten verbunden. Und wir haben Abhängigkeiten, offensichtlich diese Firmen diktieren die Bedingungen über die AGBs und auch alle Teilnehmer, alle Marktteilnehmer im weitesten Sinn, Medien, Werbewirtschaft, die Nutzenden müssen sich daran halten, vor allem wenn es eine gewisse Marktdominanz vorhanden ist und ein Umstieg, sagen wir mal, nicht möglich, aber mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Das alles hat weitreichende Folgen für Gesellschaft, die Politik, die Bildung. Und das, was ich jetzt so schön zusammengefasst oder versucht habe, zusammengefasst, ist auch großen Linien eine Zusammenfassung eines Reports der EMEC, der Eidgenössischen Medienkommission. Vor ein paar Wochen wurde der herausgegeben, genau zu dem Thema der Regulierung der Plattformen, Kommunikationsplattformen. Einen kleinen Zusatz möchte ich da hier noch zumachen. Das betrifft das Thema Cyberkriminalität. Das wurde nicht so explizit erwähnt. Es geht einfach darum, um eine Ausnutzung der neuen Technologien für Straftaten. Zum größten Teil sind das im üblichen Sinne Straftaten, wofür es schon Gesetze gibt. Damit die Überleitung zur Frage, brauchen wir eine Regulierung? Offensichtlich eher eine rhetorische Frage mit dem, was ich vorher präsentiert habe. Natürlich kann man immer noch anderer Meinung sein und finden, okay, das wird sich alles selber einpendeln. Das sind jetzt so Anfangsschwierigkeiten und dann irgendwie Markt oder andere Sachen werden das dann alles regulieren. Wir sind ja alles freie Bürger und können uns selber entscheiden, wohin wir unsere Kommunikation, mit welchen Mitteln, dass wir das steuern. Allerdings, zumindest ich und auch andere sehen bis jetzt keinerlei Anzeichen einer Selbstregulation. Es scheint eher noch irgendwie in extremere Richtungen zu gehen. Ein anderes Argument ist, brauchen wir dann immer noch mehr Gesetze? Ja, das ist so ein bisschen eine Problematik, dass die Verfassung und andere Gesetzestexte tendenziell immer größer werden. Es gibt natürlich auch Aspekte, wie zum Beispiel Telegrafen. Gab es wahrscheinlich auch irgendwie eine Gesetzesgrundlage und so Sachen können man dann auch wieder entfernen. Gut, ein Begriff, der dann auch in diesem Kontext des Öfteren verwendet wird, oder in der KI-Regulierung, die auch schon intensiv vorgestellt wurde, die Begriffe sektorübergreifend oder sektorspezifisch. Und das meint ganz einfach gesagt, dass sektorübergreifend ein großes, jetzt hier Plattformgesetz geschaffen wird, das dann allgemein generelle Regeln und Gesetzmäßigkeiten beschreibt. Und sektorspezifisch wäre dann das quasi in jeder Subgruppe von, was weiß ich, Landwirtschaftsgesetze versus irgend andere Gebiete, dann die Kommunikationsaspekte über solche Plattformen noch speziell geregelt würden. Hat beides Vor- und Nachteile, ich würde jetzt da nicht ins Detail gehen. Ich versuche hier eine kurze Auflistung der Rechte und Schutzbedarf auf der linken Seite und was vielleicht schon existierende Gesetze sind, die das zumindest zum Teil abdecken. Wir haben zum einen das Datenschutzgesetz, das die persönlichen Daten, Privatsphäre zumindest schon ein bisschen zu schützen versucht. Offensichtlich braucht es da noch Anpassungen für die Plattformen. Ich werde dazu später noch kommen. Die Abhängigkeit und Monopole. Hatten wir auch ein Gesetz über unlauteren Wettbewerb und eine Wettbewerbskommission, die sich damit befasst. Auch da müsste man wieder sehen, wie weit das wirklich in den Fällen der Kommunikationsplattformen greift. Unfaire Arbeitsbedingungen ist ein weiterer Punkt. Die Strafverfolgung dann, wenn es wirklich um Betrug, um Diebstahl, um Beleidigungen geht. Auch da gibt es ein Strafgesetzbuch. Bei noch, sagen wir mal, stärkeren, größeren Delikten wären wir dann eher im Bereich von Sexualdelikten, Terrorismus. Gibt es dann auch die Methode des BÜPF, heißt das, Fernmeldeverkehr. Das wäre dann der Link zur Telekom zur PTT von früher. Der Name stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Wir haben eine Vorratsdatenspeicherung, haben Kabelaufklärung, was auch gewisse problematische Aspekte mit sich bringt, aber das ist nicht das Thema von dieser Präsentation. Offensichtlich sind wir in der Schweiz nicht auf einer isolierten Insel oder auf einem anderen Planeten. Von dem her gibt es auch Regulationen in anderen Regionen, spezifisch der EU, mit gewisser Relevanz auch für die Schweiz. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, DVGO, Digital Services Act, das die Transparenz und Verantwortlichkeit bei den Nutzerrechten zu regeln versucht oder auch wirklich macht. Das ist dann noch eine Diskussion. Wir haben den Digital Markets Act, der für faire und wettbewerbsfähige Märkte geschaffen wurde. Das sind EU-Rechte. Natürlich sind Schweiz prinzipiell oder formell nicht davon betroffen. Und für Anbieter, die in der Schweiz ansässig sind und auch Dienste in der EU-Raum anbieten, ist es dann wieder relevant. Und auch umgekehrt, wenn wir Dienstleistungen, Produkte aus dem EU-Raum importieren, ist es eine Grauzone, ob sie dann spezielle Regeln und spezielle Sachen für die Schweiz machen oder ob sie das einfach auch übernehmen. Die Frage ist dann auch, okay, es wird sich sicher an dieses Gesetzesrahmen anlehnen. Typischerweise ist ein Swish-Finish in solchen Fällen dann noch so, was sich etabliert hat in den letzten Jahren. Gut, was hat sich sonst noch so alles entwickelt? Plattformen im globalen Kontext wurde schon erwähnt. Die Übernahme von Twitter. Die Chatbots, natürlich ein großes Thema, wurde 2023 plötzlich zaff aufgetaucht und hat offensichtlich vorherige Umfrage eine recht große Verbreitung schon gefunden. Wir haben jetzt auch eine Änderung in der politischen Führung in den USA, wo sehr viele von diesen Plattformen beheimatet sind. Und auch das hat dann Wechselwirkungen, dass dann die Plattformen ihre Faktenchecks, die sie vorher hatten, jetzt plötzlich aufgegeben hat. Wie effektiv die waren, ist dann noch eine andere Frage, aber es gibt eine gewisse Interaktion, dass man sich dann auch bei einer Regelung auf gesetzlicher Basis in Betracht ziehen muss. Und das Letzte, was jetzt gerade vor ein paar Wochen passiert ist, ist die KI-Grundsatzentscheid und die Auslegeordnung. KI und Plattformen sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, aber offensichtlich haben sie auch eine gewisse Interaktion. Gewisse Kommunikationsplattformen werden wahrscheinlich von Chatbots gefüttert und von dem her haben wir da die Interaktion. Hier nochmal eine Übersicht, um das ungefähr zu zeigen, wann der Auftrag kam an das BAKOM und was dann in der Zwischenzeit alles passiert ist. Was auch passiert ist, dass es in diese Regulierung inzwischen schon zirkuliert, dass es gibt diese Regulierung, sie ist geschrieben, nehme ich mal an, sie wurde jetzt einfach noch nicht publiziert. Was waren die Anforderungen? Hier mal ein Versuch einer Auflistung, aufgeteilt in Privatpersonen, Unternehmen, Behörden habe ich jetzt mal zusammengesetzt und dann die Demokratie als Ganzes, die Gesellschaft als Ganzes. Das sind jetzt einfach mal so Postulate, Zusammenfassungen von den Sachen. Die verschiedenen Gruppen haben vielleicht unterschiedliche Gewichtungen, aber natürlich sind auch Leute, die in Unternehmen arbeiten, sind auch Privatpersonen und sind natürlich auch Teil der Gesellschaft. Von dem her gibt es da eine gewisse Interaktion. Gut, kommen wir zu den Forderungen von der Zivilgesellschaft. Was erwarten wir von diesen Plattformen? Die Grundrechte als Basis zum Schutz der Bevölkerung. Das beinhaltet dann natürlich, wie erwähnt, die Privatsphäre, Schutz vor Diskriminierung, von Hassrede, das ist alles im Prinzip Grundlage. Wir haben eine Risikoeinschätzung und eine Orientierung dieser Systeme, dass man sagt, okay, besonders vulnerable Personen müssen vielleicht speziell geschützt werden. Das ist auch wieder ganz ähnlich wie die KI-Regulierungen. Das würde im Prinzip auch für die Kommunikationsplattformen in gleichem Sinne gelten. Und all diese Regeln nützen natürlich nichts, wenn es nicht auch effektive Systeme gibt zur Durchsetzung. Also es muss Beschwerdesysteme geben, es muss ein transparente und zugängliche Verfahren geben. Bis jetzt sind die Zugang zu den Daten für Journalisten, für Forschung, sehr oft ist das eben nur so auf Leaks, Datenleaks basiert. Wäre natürlich im Falle einer Klage oder einer Strafverfolgung in dem Sinn auch wichtig, dass es da etablierte Prozesse gibt, wie man Zugang hat zu diesen Daten, um dann auch den zukünftigen Straftatbestand wirklich auch feststellen zu können. Gut, das wäre dann auch noch als letztes die Prinzip einfachste Forderung, eine zugängliche Vertretung in der Schweiz. Sehr oft sind diese Plattformen ja irgendwo in der weiten Welt basiert und als Nutzer, als Betroffene hat man recht wenig Chancen, da irgendetwas anzufragen oder auch da einzuklagen. Und das wäre sicher auch eine Forderung, dass man sagt, okay, nein, es muss eine Schweizer Ansprechorganisation geben. Gut, wird kein Selbstläufer, das ist auch schon absehbar. Hier einfach kurz ein paar Beispiele. Australien, das hat sich vielleicht auch vor einigen Jahren noch bekannt. Es ging da nicht um Kommunikationsplattformen, aber Australien hat da eine Regulierung, also als erstes Land oder Kontinent sogar mal versucht und hat gesagt, okay, es ging um Nachrichtenportale, wir blockieren oder wir regulieren das. Und Facebook hat dann einfach reagiert mit einem Geoblocking. Okay, dann bieten wir gewisse Services oder gar alle Services in Australien nicht mehr an. Und es wurde dann offensichtlich, wir sind ja ziemlich abhängig davon. Und es gab dann irgendwie so ein Hin und Her. Ist dann die Frage, ob sich jetzt Australien gebeugt hat oder ob dann auch Facebook nachgegeben hat. Aber es gab eine Interaktion und Gesetze wurden angepasst. Und okay, gut. Weiteres Beispiel ist die E-Privacy. E-Privacy ist auch jetzt ein lang andauerndes Regulationsversuch. Das war vorgesehen als Spezialgesetz für spezifische Kommunikationsplattformen innerhalb des EU-Datenschutzrechts. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen kam der Entscheid von der EU-Kommission, wir ziehen es zurück. No foreseeable agreement. Wir können uns nicht einigen. Okay, weg. Okay, ja, kann man machen. Wir haben jetzt auch gesehen, bei der KI-Regulierung wurde vor zwei Wochen publiziert. Also ein Grundsatzentscheid als erstes Mal. Okay, in diese Richtung möchten wir gehen. Eine Auslegungsordnung basierend auf der Grundsatz sei Grundschatzentscheid basiert und in Zusammenfassung wurde wahrscheinlich auch schon ein paar Mal präsentiert, eher vorsichtig, zahnlos und auch zeitlich nicht sehr ambitioniert. Also wir werden Gesetze vielleicht im Jahr 2030 sehen, wird ja noch etwas zu gehen. Gut, wie wollen wir vorgehen? Wir haben Dokumente als Basislager. Ich sehe, da hat sich ein kleines Formatierungsproblem eingeschlichen. Es geht darum, wir haben als digitale Gesellschaft vor ein paar Jahren schon ein Joint Statement etabliert. Das sind so ungefähr in den großen Linien, die ich jetzt präsentiert habe, für eine mögliche Plattformregulierung. Das Zweite, was ich hier zeigen wollte, was jetzt da ein bisschen geschrumpft ist, ist dieser Two-Pager für die ADMS, die KI-Regulierung. Auch dort enthält es gewisse von den Postulaten und Zielen, die ich auch gerade schon vorgestellt habe. Gut, wie geht es weiter? Die Annahme ist, dass diese Plattformregulierung jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann wirklich auch veröffentlicht wird. Es wird eine Vernehmlassungsfrist geben. 90 Tage. Wir sind dabei, Koordination mit Partnerorganisationen, so ein Positionspapier, eine Vernehmlassung, Antwort auszuarbeiten. Natürlich, die Politik ist auch sehr interessiert daran, okay, bringt uns konkrete Vorschläge, wie sollen wir das regulieren? Und wir haben eine Fachgruppe bei der digitalen Gesellschaft, die natürlich auch sehr froh ist um neue Mitglieder mit Einsatz, mit Einsichten und die sich da gerne einbringen möchten. Also Ansprechpartner wäre meine Wenigkeit hier oben oder sonst jeglicher Kanal zu DIGS wird dann weitergeleitet. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne nehme ich noch ein paar Fragen entgegen.
Super, vielen Dank, Christoph, für diesen sehr spannenden Beitrag. Gibt es Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum? Wenn ja, bitte gerne zum Mikrofon kommen und bitte gerne nahe ans Mikrofon ranstehen, damit auch alle das hören.
Mein Name ist Bernie Höhneisen, bin hier auf einer anderen Zivilgesellschaft, die Internet Society. Und wir haben ja da gewisse Differenzen bei der Plattformregulierung, aber darauf will ich jetzt mal nicht direkt hinaus, sondern habe mehr so die Frage, seht ihr nicht eine Problematik, dass wenn man so Hassrede zu sehr einschränkt, dass man das in Zensur ummünzen kann? Und man sieht das Beispiel aus Deutschland, wo jemand den Wirtschaftsminister als Schwachkopf bezeichnet hat und schon wurde ihm nachgegangen, ist es das eine Meinung, ist das Hass, wann beginnt der Hass? Das ist so eine Problematik. Das wäre meine erste Frage. Die andere ist, das Joint Statement hat ja gewisse Wellen geworfen, weil man sich uneinig war, wie stark soll die Desinformationsbekämpfung sein. Hat sich da etwas geändert in der digitalen Gesellschaft, dass du das nicht speziell erwähnt hast? Oder was ist im Moment der Stand zu dieser Sache?
Okay, fange ich vielleicht mal mit der ersten Frage an. Ja, das ist offensichtlich ein Spannungsfeld. Ich bin jetzt nicht in der Lage, da die Lösung, zack, okay, so machen wir es. Ich würde jetzt mal behaupten oder sagen, es ist ja im Prinzip nicht ein Problem der digitalen Kommunikationsplattformen. Dieses Spannungsfeld gibt es ja auch schon im analogen Raum. Der einzige Unterschied ist einfach die Skalierung, oder dass man sagt, okay, wenn jemand jetzt in einem öffentlichen Raum jemand anders mit gewissen Wörtern betitelt, gibt es dann irgendwann mal so einen Schwellenwert, wo man sagt, okay, das war jetzt eine Beleidigung oder das war jetzt nur irgendwie eine Rumglimpfung und so. Da gibt es, gehe ich mal davon aus, irgendwie nicht Prozesse, aber eine gewisse Gerichtspraxis, wie man das behandelt. Und ich würde mal denken, ja, das kann recht ähnlich gehandhabt werden in der Beurteilung der Stufe. Dann die Nachvollverfolgung. Eben ein Problem der Kommunikationsplattformen ist natürlich, dass es teilweise anonym ist oder dass es schwierig ist. Es ist nicht anonym, aber es ist schwierig, die Beteiligten dann wirklich auch zu identifizieren und in dem gegebenen Fall, dass es ein strafrechtlich relevantes Tat ist, dass dann ja die Leute vor Gericht oder dass es zu einem Gerichtsprozess kommt. Das ist ungefähr halbwegs befriedigend.
Ja, für die erste Frage, ja.
Okay, gut. Die zweite Frage. Ich war da noch nicht sehr tief involviert in diesen Joint Statement an dieser Zeit und auch an die Konflikte. Sie sind mir bewusst. Von dem her, wir sind weiterhin offen für Beteiligungen an diesem Joint Statement. Das müssten wir diskutieren, was da die Möglichkeiten sind. Jetzt von den Themen her, ja, müsste man das natürlich auch diskutieren. Man kann es, ja, man hat eine gewisse Zeitlimite, wo man das auf Papier bringen muss, von dem her, was die Möglichkeiten sind. Ja.
Eben bei der Desinformationsbekämpfung möchte ich noch nachreichen, das ist eigentlich ein Vorwand für Zensur, wurde auch schon groß angewandt. Und da ist ein großes Problem in dem Sinn. Und vielleicht noch, ich war bei diesem Papier ursprünglich dabei, war aber in der Minderheit mit dem, ja, mit dem gegen Desinformationsbekämpfung auszusprechen, weil das definitiv ist das eigentlich nur Zensur.
Okay, gut. Danke.
Vielen Dank, dann haben wir noch Zeit. Für Fragen gerne zum Mic nach vorne kommen, weil wir hören Sie leider nicht. Oder dann gerne sonst im Anschluss noch vorbeikommen. Noch eine Frage gerne.
Du bist jetzt hauptsächlich so auf den sozialen Medienteil eingegangen von Plattformen und jetzt so der Plattformen als Märkteteil, der kam jetzt nur so an einer Stelle, ja. Also war so in der europäischen Gesetzpunkt der DMA wäre. Und in den Forderungen der Zivilgesellschaft kam der Aspekt gar nicht. Sollte das nicht eine unserer Forderungen sein, dass diese Monopolmacht gebrochen wird, weil die hat ja massive nachteilige Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf uns als Konsumenten und als Nutzerinnen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich bin in dieser Tabelle, in dieser Auflistung war es enthalten, aber ich bin da ein bisschen schnell dann darüber gegangen, habe es nicht nochmal speziell erwähnt. Aber ja.
Leider rennt uns die Zeit etwas davon. Haben wir noch eine Minute für eine Frage? Ja, okay, eine Minute für eine Frage.
Okay, eine Minute sollte reichen. Es ist ein Statement noch als Reaktion auf die erste Frage. Also ich arbeite bei Algorithm Watch Schweiz, also da, wo, wir haben das Joint Statement mit verfasst und ich möchte einfach nochmal sagen, dass es geht, also bei der Desinformationsbekämpfung wie auch Plattformregulierung generell, denke ich, sollten wir das nicht zu blauäugig sein und das den großen Tech-Konzernen überlassen, wie sie Meinungsfreiheit auslegen, welche Meinungen gepusht werden, welche unterdrückt werden. Also einfach um zu sagen, dass Meinungsfreiheit aktuell von Einzelpersonen gesteuert wird. Und da geht es ja genau darum, das zu regulieren, dass alle die gleichen Chancen haben. Ein Beispiel, das in einem anderen Vortrag heute kam, war, dass zum Beispiel auch bei Gender-Based Violence, also Frauen, dann vielleicht auch weniger sich äußern, aufgrund der Angst, Gender-Based Violence zu erleiden. Und das, denke ich, ist nicht im Sinne von Meinungsfreiheit. Also das einfach noch als ein Statement, als Reaktion darauf, weshalb ich denke, es ist sehr wichtig, Plattformen zu regulieren.
Super, vielen Dank.
Ja, danke, auf jeden Fall. Die andere Variante anstelle von eine Plattform zu regulieren, ist natürlich auch die Wahl. Man kann auch eine andere Plattform, die gewisse Mechanismen fördert oder eben nicht unterstützt, einfach ignorieren. Das wäre noch die andere Hoffnung. Klar, das ist eine Hoffnung auf Userbase. Okay?
Gut, vielen Dank. Vielen Dank, Christoph.